Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Der Preis der Leipziger Buchmesse ist heute Nachmittag verliehen worden. Vielleicht haben Sie es gerade in den Nachrichten gehört. Und bei uns ist gleich die Gewinnerin der Kategorie Belletristik zu Gast, Christine Bilkau. In ihrem preisgekrönten Roman geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Außerdem beschäftigt uns das Urteil gegen den französisch-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal, genauso wie die Proteste in der Türkei gegen die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Und wir blicken auf die Koalitionsverhandlungen und was dabei für die Kultur ausgehandelt wird. Es ist nicht ganz leicht für die Nerven der Nominierten des Preises der Leipziger Buchmesse. Nichts dringt vorab nach außen. Erst bei der Preisverleihung heute Nachmittag sind die Gewinner bekannt gegeben worden. Und da sitzt man dann gemeinsam mit den anderen Nominierten und die Spannung steigt. In der Kategorie Belletristik hat heute die Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Skadi Jennecke, die Gewinnerin verkündet.
Der Preis der Leipziger Buchmesse 2025 in der Kategorie Belletristik geht an Christine Bilkau. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, sie bekommt den Preis für ihren Roman Halbinsel. Und direkt nach der Zeremonie ist Christine Bilkau in den Übertragungswagen von Deutschlandfunk Kultur gekommen, um Gast in Fazit zu sein. Das freut uns sehr. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Das ist jetzt ein bisschen so wie bei diesen Sportlerinterviews, wenn die direkt verschwitzt aus dem Wettkampf kommen. Wie geht's Ihnen?
Jetzt gerade aktuell geht's mir ganz gut, weil ich hier in so einem stillen, ja, ruhigen Ü-Wagen sitze. Das ist angenehm.
Sie waren ja schon einmal nominiert mit Ihrem Debütroman Die Glücklichen. Wie sehr freut es Sie, dass es jetzt geklappt hat mit dem Preis der Leipziger Buchmesse?
Ja, es ist eine riesige Freude. Also es ist eine wirklich großartige Auszeichnung und ich bin überwältigt und fühle mich wirklich geehrt. Also ich fand es schon fantastisch, nominiert zu sein mit diesen anderen großartigen Romanen. Und ja, da habe ich jetzt einiges zu verarbeiten erstmal.
Ihr Roman handelt von einer Tochter, Lynn, Mitte 20, die, nachdem sie bei einer Tagung umgekippt ist, wieder bei ihrer Mutter Annette an der Nordsee untergekommen ist. Eine Klimaaktivistin ist vielleicht nicht das richtige Wort, eher eine junge Frau, die ihre Arbeit in den Dienst des Umweltschutzes stellen wollte und die jetzt von Leistungsdruck, Scheinheiligkeit und Sinnsuche völlig niedergedrückt ist. Wie haben Sie diese Geschichte gefunden?
Ja, ich habe mich da nach und nach herangetastet. Ich habe vor allem eben über junge Menschen, die sich einbringen wollen, nachgedacht und ich habe über mich als Teil dieser Elterngeneration nachgedacht und darüber kritisch nachgedacht, wie wir mit jungen Menschen über die Welt sprechen, wie wir ihnen die Welt nahebringen. Wir sprechen, wenn wir unsere Kinder erziehen oder mit unseren Kindern reden, immer sehr viel von Möglichkeiten und dir steht die Welt offen und du wirst es besser haben als ich. Das ist etwas sehr, ja, sehr Klassisches zwischen Eltern und Kindern. Und ich habe mir dabei überlegt, wo da aber eigentlich dann die Aufrichtigkeit ist, weil es stimmt ja nicht immer. Jüngere Menschen, wenn sie auch erwachsen werden, wie in meinem Roman, Lynn ist eine 24-jährige junge Frau, die merken das natürlich und die hinterfragen das. Und das hat mich interessiert, das zu erzählen, wie Mutter und Tochter. Und dabei geht es gar nicht unbedingt um Mutter und Tochter, es könnten auch Väter und Söhne sein oder Väter und Töchter. Wie aber Eltern und Kinder sich wieder begegnen auf Augenhöhe, weil sie jetzt beide erwachsen sind und das alles nochmal miteinander verhandeln und da nochmal mit einem etwas, ja, ehrlicheren Blick drauf gucken, wie sie eigentlich über diese Welt sprechen und gesprochen haben.
Wo liegen denn die größten Differenzen zwischen diesen beiden Generationen? Liegt es an der Belastbarkeit oder ist es die Sicht auf die Welt? Ja, ist es eine gewisse Art von Zuversicht oder eben nicht Zuversicht, die da ist?
Ich denke, es hängt zu einem großen Teil natürlich damit zusammen, dass wir unterschiedliche Prägungen haben. Wir kommen aus unterschiedlichen Zeiten. Wir sind mit unterschiedlichen Problemen und Herausforderungen groß geworden, also die Älteren und die Jüngeren. Das heißt, Das ist etwas, was sich gar nicht so leicht einfach lösen lässt oder was man auch als solches nicht kritisieren kann, weil das ist halt einfach so. Nur die Frage ist, ja, wie kann man das überbrücken? Und wenn wir über jüngere Menschen heute sprechen, das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, hört man auch häufig einiges an Abwertung, finde ich. Also es gibt ja einige Klischees, die kursieren. Die Jüngeren wollen nicht mehr arbeiten, sind nicht mehr leistungsbereit, kümmern sich nur um Work-Life-Balance oder kreisen zu sehr um ihr Ego. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt und inwieweit das eigentlich stimmt. Und wenn man sich überlegt, mit was ein heute 20-Jähriger oder eine heute 20-Jährige eigentlich aufgewachsen ist, mit welchen Krisen und Diskursen und mit welchen Zukunftsaussichten, ja, habe ich mich das umso mehr gefragt, dass es sich eigentlich lohnt, da genauer hinzusehen. Wie sprechen wir eigentlich auch eben über jüngere Menschen?
Das heißt ja auch, wir leben in einer Zeit der Multikrisen und gleichzeitig, wenn man sich diese Mutter anguckt, die Annette, die ist 49 Jahre alt in ihrem Roman, für die wird ja auch nicht alles rosig gewesen sein. Sie ist alleinerziehend gewesen und ja, wenn man zurückrechnet, dann ist sie in einer Zeit aufgewachsen, in der es die atomare Bedrohung gab, in der es noch die Aufteilung der Welt in Ost und West gab. Auch die Ölkrise war da schon präsent. Also ja, leben wir wirklich in Zeiten, die schwieriger sind als für vergangene Generationen?
Das lässt sich schwer sagen. Es stimmt schon, jede Generation hat natürlich ihre Themen. Aber die Frage zum Beispiel der Erderwärmung und diese Nachrichten, die damit einhergehen, also die sich manchmal ja schon so wie nebenbei am Frühstückstisch hören lassen, wenn man das Radio anhört, dass Gletscherschmelze unumkehrbar ist, welche Arten jetzt ausgestorben sind. Also das sind ja so unumkehrbare Nachrichten, die ja auch mit so einer gewissen Trauer zu tun haben. Und ich denke, das ist eine andere Form von Krise. Ich meine, dieses Wort Krise ist ja auch schon so abgenutzt und so oft benutzt. Und darum geht's ja auch im Roman. Also das ist ja das, was die Tochter auch sogar ausspricht, dass die Begriffe, die wir für diese Welt haben oder auch für das, was dem Klimawandel passiert, also diese Begriffe wie Krise, Erderwärmung, Naturkatastrophen, dass diese Begriffe alle auch schon so wirkungslos scheinen und so abgenutzt scheinen und auch schon so teilweise ja kulturell umkämpft sind. Also die Tochter sagt an einer Stelle, man kann das Wort Klima oder Krise gar nicht mehr aussprechen, wenn man noch möchte, dass einem jemand zuhört. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, aber das ist nichts, was ich aus meiner eigenen Jugend oder aus meinem eigenen jungen Erwachsenwerden so mitbekommen habe, dass auch unsere Sprache an solche Grenzen gerät.
Dass man schwer über die Klimakrise schreiben kann und sie auch schwer bebildern kann, ich glaube, das fällt auch Journalistinnen und Journalisten oft auf. Wann wussten Sie, dass Sie mit dieser Mutter-Tochter-Geschichte ein Ventil gefunden haben, um darüber zu schreiben und Worte dafür zu finden und Bilder zu finden?
Das ist jetzt schon einige Jahre her. Also ich brauche wirklich immer sehr lange, bis ich anfange zu schreiben. Und am Anfang ist das auch sehr unstrukturiert. Also da sind einerseits die Figuren und dann sind da aber auch die Erzählorte und einige, ja, Themen würde ich nicht sagen. Also ich hatte nicht vor, tatsächlich einen Roman als Auseinandersetzung mit der Klimakrise zu schreiben. Das würde ich so nicht sagen, sondern es war wirklich, ich wollte wirklich einfach über die Unterschiede im Blick auf die Welt und die Unterschiede im Sprechen über die Welt der Generationen schreiben.
Und welche Rolle spielt Zuversicht in diesem Roman? Sie haben auch davon gesprochen in Ihrer Rede, in Ihrer kurzen Dankesrede, dass Sie das auch für sich brauchen, die Zuversicht.
Ja, Zuversicht ist so ein schönes Wort, was auch so häufig verwendet wird, denn wir brauchen sie ja auch. Das ist ja auch etwas, was wirklich, wir brauchen Zuversicht. Es wird aber auch, wenn es zu häufig benutzt wird und wenn es nicht mit wirklich ernsthaftem Umgang mit den Problemen, die sich auftun, verbunden wird, wird es natürlich auch schnell zu einer Floskel. Und ich wollte davon erzählen, dass klar möchte eine Mutter für ihre Tochter die Zuversicht retten. Also die Mutter möchte, dass die Tochter zuversichtlich bleibt. Und ein Stück weit ist es ja auch in meinem Roman egoistisch, ne, so wie es aber eben halt auch ist. den Eltern geht es gut, wenn es den Kindern gut geht. Das ist fast etwas sehr Symbiotisches, was sich auch gar nicht auflösen lässt. Und die Tochter sehnt sich aber nach Aufrichtigkeit. Und Aufrichtigkeit ist etwas anderes als Zuversicht. Und Aufrichtigkeit macht sehr viel mehr Arbeit und lässt sich auch nicht so leicht dahinsagen und kann unbequem sein. Und davon wollte ich auch erzählen.
Ist vielleicht auch so eine Coming-of-Age-Frage, wann einem Ehrlichkeit zugetraut wird. Sie haben gerade den langen Vorlauf erwähnt, den jedes Buch hat, und Schreiben ist ja auch eine sehr einsame Tätigkeit, und viele Autoren erzählen, dass sie dann, wenn sie in der Öffentlichkeit über ein Buch sprechen können, dass sie dann eigentlich schon mit dem nächsten Buch beschäftigt sind und in einer völlig anderen, neuen Gedankenwelt stecken. Geht Ihnen das jetzt auch so?
Ja, das passiert bei mir auch. Ich habe aber eigentlich immer mehrere, ja, wie soll man sagen, das sind so feine Fäden, die ich weiterspinne, und das sind mehrere Fäden, und dann lasse ich sie wieder eine Weile liegen und beschäftige mich mit was anderem. Das sind alles längere Prozesse und die laufen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig.
Das heißt, Sie können es jetzt auch genießen, über dieses Buch zu sprechen, Halbinsel, für das Sie jetzt ausgezeichnet worden sind.
Ja, absolut. Das Buch ist ja auch wirklich erst vor einer Woche erschienen und ich habe noch gar nicht viele Lesungen gehabt, und ich freue mich da wirklich drauf, jetzt auch ja vorlesen zu können, ins Gespräch zu kommen. Das ist ja alles noch ganz frisch, also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
Christine Bilkau, frisch ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse für ihren Roman Halbinsel. Herzlichen Dank für das Interview.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und die anderen beiden Gewinner seien auch noch erwähnt. In der Kategorie Sachbuch hat Irina Rastorgueva gewonnen mit Pop-up-Propaganda, Epikrise der russischen Selbstvergiftung. Und Thomas Weiler ist als Übersetzer ausgezeichnet worden für die Übersetzung des Buches Feuerdörfer, Wehrmachtsverbrechen in Belarus, Zeitzeugen berichten, von Ales Adamowitsch, Janka Brill und Wladimir Kalesnik. Die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse ist auch eine Feier der Freiheit der Literatur. Um die ist es in Algerien aber gerade nicht gut bestellt. 5 Jahre Haft lautet nämlich das Urteil gegen den französisch-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal. Mitte November war der 80-Jährige, der auch Friedenspreisträger ist, bei einem Besuch in Algerien festgenommen worden. Er hatte sich vorher kritisch über das Regime in Algier geäußert und im Streit um die Grenzen zu Marokko für Marokko Stellung bezogen. Deshalb hatten ihm die algerischen Behörden vorgeworfen, der territorialen Integrität Algeriens geschadet zu haben. Aber eigentlich geht es bei dem Urteil anscheinend um die seit langem angespannten Beziehungen zwischen Frankreich und Algerien. Die Autorenvereinigung PEN bezeichnete den Prozess als Justizfarce. Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat heute auf der Leipziger Buchmesse gegen das Urteil protestiert.
Und es ist ein trauriger Moment, ein trauriger Tag, dass wir heute erfahren mussten, dass ein 80-jähriger, krebskranker Mann, ein wunderbarer Schriftsteller und Intellektueller, zu 5 Jahren Haft verurteilt wurde. Dieses offenkundig politische Urteil verurteile ich auf das Schärfste, und ich fordere die unverzügliche Freilassung von Boualem Sansal. Je proteste. Je proteste contre cette justice politique et j'exige la libération immédiate de Boualem Sansal.
Der verbale Protest von Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist allerdings zu wenig und kommt viel zu spät, meint Dirk Fuhrig in seinem Kommentar.
5 Jahre Haft für einen Schriftsteller, weil er seine Meinung gesagt hat. Die zwischen Marokko und Algerien umstrittene Westsahara ist ein heikles Thema in Algerien. Aber dass jemand, der zu diesem lange schwelenden Territorialkonflikt eine andere Einstellung hat als die eigene Regierung, derart drakonisch bestraft wird, das kommt nur in autoritären Regimen vor. Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre Haft gefordert. Dass nur 5 beim Urteil herausgekommen sind, ist keine Erleichterung. Für einen 80-Jährigen mit schwerer Krebserkrankung kommt diese Strafe einem Todesurteil gleich. Boualem Sansal, dessen Markenzeichen seine zum Pferdeschwanz gebundene wallende Haarpracht war, musste kahlgeschoren vor den Richtern erscheinen. So wird es von Beobachtern des Prozesses geschildert. Sein französischer Anwalt wurde daran gehindert, nach Algerien zu reisen, auch deshalb, weil er Jude ist. In der Affäre steckt auch ein hohes Maß an Antisemitismus, zumal Boualem Sansal auch angekreidet wurde, dass er in der Vergangenheit Israel besucht hatte. Sansal, der sich als Atheist bezeichnet, hat in seinen Romanen stets sehr deutlich und mutig vor Islamismus und totalitären Tendenzen in Algerien gewarnt. Auch das hat den früheren Staatsbeamten bei der derzeitigen Regierung verhasst gemacht. In Frankreich haben sich hunderte Schriftsteller, Intellektuelle und die meisten Politiker von Anfang an und eindeutig für Boualem Sansals Freilassung eingesetzt. Hierzulande gab es Solidarität mit dem Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels fast nur im Kulturmilieu. Der Verlegerverband, Sansals deutscher Verlag Merlin und zahlreiche bekannte Schriftsteller haben das Thema mit großem Engagement immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Auch heute hat der Börsenverein des deutschen Buchhandels sofort eine Erklärung veröffentlicht. Auch der PEN Berlin fordert von der deutschen Bundesregierung, sich für die sofortige Freilassung des Intellektuellen einzusetzen. Die deutsche Politik hingegen hat in den vergangenen Monaten in dieser Affäre ein äußerst schwaches Bild abgegeben. Und das, obwohl Boualem Sansal 2011 mit der bedeutendsten Auszeichnung geehrt wurde, die unser Land im Kulturbereich zu vergeben hat. Ein Friedenspreisträger, dem 5 Jahre Haft drohen. Und unsere Politiker schweigen. Aus dem Außenministerium Annalena Baerbocks war die letzten Monate nur wolkig von nicht öffentlichen Gesprächen auf diplomatischer Ebene zu hören. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte sich lange gar nicht geäußert. Dass sie heute am Tag der Urteilsverkündung und selbst nur noch geschäftsführend im Amt erstmals das Wort für Boualem Sansal ergriff, indem sie Texte des Schriftstellers auf der Leipziger Buchmesse vortrug und der Hoffnung Ausdruck gab, der Druck der Zivilgesellschaft könne Sansals Befreiung befördern, ist schon fast kurios zu nennen. Sansals französischer Anwalt hat in einer ersten Reaktion die Humanität der algerischen Regierung angemahnt. Politiker von rechts und links haben sich über die Justizparodie empört. Der französische Staatspräsident Macron appellierte auf einer Pressekonferenz am Nachmittag an den guten Willen und die Menschlichkeit der algerischen Autoritäten. Einige Beobachter hoffen, dass Algeriens Präsident Tebboune den unbeugsamen Verteidiger der freien Rede nach der jetzt erfolgten Verurteilung begnadigt. Das Ende des Ramadan am 30. März, so schätzen manche, könnte ein symbolischer Moment für eine unverzichtbare Begnadigung Boualem Sansals sein.
Die Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und der SPD gehen ab morgen Nachmittag in die entscheidende Phase. 16 Facharbeitsgruppen hatten ihre Schlusspapiere erarbeitet und uns hier ein Fazit interessiert natürlich, worauf sich da in Sachen Kulturpolitik geeinigt worden ist, beziehungsweise um welche Knackpunkte es in den kommenden Tagen gehen wird. Die noch amtierende Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte ja die Besonderheit zu stemmen, dass sie als Grünen-Politikerin im Kanzleramt eines SPD-Kanzlers angesiedelt war. Der Draht ihrer Vorgängerin Monika Grütters zur damaligen Kanzlerin und Parteifreundin Angela Merkel schien etwas kürzer zu sein als der zwischen Claudia Roth und Olaf Scholz. Deshalb ist jetzt natürlich auch die Frage, ob die nächste Kulturstaatsministerin oder der nächste Kulturstaatsminister aus den Reihen der CDU kommen wird. Wladimir Balzer aus unserem Deutschlandradio Hauptstadtstudio beobachtet für uns die Koalitionsverhandlungen. Ihm liegt das Schlusspapier der Arbeitsgruppe Kultur vor. Ist denn schon etwas bekannt darüber, ob man der Kultur ein eigenes Ministerium zugestehen will?
Das ist ja schon eine lange Debatte und die wird in diesem Papier nicht beantwortet. Es steht einfach nicht drin. Die SPD will das eigentlich, so stand es im Wahlprogramm, aber es wird hier nicht mehr aufgeführt. Denn wenn es nicht drin steht in diesem Schlusspapier, das ist ja die Arbeitsgrundlage, mit der dann die Spitzen von Union und SPD ab Freitag dann draufschauen, dann ist es auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es noch kommen wird. Also ich prognostiziere, es wird kein eigenständiges Kulturministerium in den nächsten Jahren geben.
Und was lässt sich aus dem Schlusspapier beziehungsweise aus den Köpfen der Fachgruppe herauslesen, wer eventuell der oder die nächste Kulturstaatsministerin werden könnte?
Auch das ist schwierig. Sie haben es ja schon erwähnt, dass eigentlich die Regel ist, dass der Kulturstaatsminister, die Kulturstaatsministerin dasselbe Parteibuch hat wie der Kanzler oder die Kanzlerin. Das war bisher immer so, bis eben auf diesen Einzelfall Claudia Roth, Grün, Olaf Scholz, SPD. Und Sie haben es ja auch schon angedeutet, da gab es durchaus diverse Friktionen, auch persönlicher Art, natürlich auch eben durch die parteipolitischen Differenzen, die es gibt. Und auch in diesem diesem Papier steht natürlich nicht drin, wer die nächste Kulturstaatsministerin wird. Was auffällt ist, dass dieses Papier schon eine starke SPD-Handschrift hat. Also es gibt ja von beiden Seiten immer einen Verhandlungsführer, Verhandlungsführerin. Carsten Broster ist das von der SPD, Kultursenator, erfolgreicher Kultursenator in Hamburg. Und man spürt schon, dass es da so ein paar SPD-Punkte gibt. Die Stärkung der Künstlersozialkasse zum Beispiel, Mindesthonorare für Künstlerinnen und Künstler, wenn der Bund beteiligt ist. Das ist ja etwas, was auch für Claudia Roth schon wichtig war, was hier mit drin steckt. Und vor allem, was auffällt, die Unionsforderung oder die CDU-Forderung nach einer deutschen Leitkultur. Das stand ja, dieser Begriff, dieser Uraltbegriff, stand ja im Wahlprogramm der CDU. Der kommt hier gar nicht vor. Also der ist offenbar da rausverhandelt worden. Aber wer am Ende Kulturstaatsministerin wird, Christiane Schendelein könnte es theoretisch auch werden, ist die kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion über all die Jahre gewesen, die ist die Leiterin von der CDU-Seite. Also man kann es noch nicht sagen, aber ich vermute mal, dass Friedrich Merz, der wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler, niemanden von der SPD, schon gar nicht so eine profilierte Person wie Carsten Broster an seiner Seite dulden würde.
Was ja auch wieder für Christiane Schendelein sprechen würde oder vielleicht Joe Cialo, der ja Kultursenator in Berlin ist.
Ja, der ist auch in dieser Verhandlungsgruppe mit drin gewesen für die CDU, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass Joe Cialo tatsächlich der nächste Kulturstaatsminister wird. Man kann es natürlich nicht ausschließen, aber ich glaube tatsächlich alles, was man auch aus der Union hört, jemand, der so viel Vertrauen verspielt hat in der Hauptstadtkulturszene durch eben diese massiven Kürzungen, die er zu großen Teilen nicht verhindern konnte, auch die Kommunikationsschwierigkeiten in die Hauptstadtkultur. Ich glaube nicht, dass der im Kanzleramt in dieser Stadt, die ja auch stark von Bundeskulturmitteln abhängt, tatsächlich diesen Posten bekommen würde. Man kann es nicht ausschließen, aber ich halte es für unwahrscheinlich.
Welche Themenkomplexe sind Ihnen außerdem aufgefallen in diesem Abschlusspapier der Fachgruppe Kultur?
Also erstmal fällt auf, dass das ein ziemlich geeintes Papier ist, dass es da zu 99% Einigkeit gibt. Es gibt nur einen einzigen Punkt, wo es Streit gibt, und das ist das Staatsziel Kultur. Also ins Grundgesetz schreiben, dass der Staat die Kultur fördert. Und wenn das rein käme, das will ja die SPD, das will sie schon lange, die Union will es nicht. Wenn das rein käme, was jetzt Verhandlungssache wäre für diese Spitzengruppe, die ab Freitag tagt, dann würde das bedeuten, dass zum Beispiel bei Kulturkürzungen eventuell Institutionen klagen könnten vor dem Bundesverfassungsgericht, denn das stünde dann ja im Grundgesetz, dass der Staat die Kultur fördert. Also das ist strittig, das will die SPD weiter drin haben, die Union will es nicht. Der ganze Rest ist tatsächlich Konsens. Also da geht es um viele Dinge, zum Beispiel der Kampf gegen Antisemitismus. Das ist ja seit den Vorfällen der Documenta und Berlinale und auch vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs für die Kulturlandschaft eine wichtige Debatte, die ist ja erschüttert worden, verunsichert worden. Und das schwarz-rote Papier schreibt zwar nicht rein, es wird eine Antisemitismus-Förderklausel geben, aber dieses Papier deutet es zumindest an. Es heißt hier, Zitat, wir fördern keine Projekte, die antisemitische Ziele verfolgen, Zitat Ende. Was das dann konkret heißt, wird noch verhandelt werden müssen. Und es ist für die Kulturbranche natürlich wirklich wichtig, dass das klar ausgestaltet wird, dieser Punkt, das ist ja essentiell. Was noch auffällt, ist eine systematischere Förderung der freien Szene. Da gab es ja Sparanstrengungen im letzten Jahr, die teilweise wieder zurückgenommen worden sind und einen großen Aufschrei auch. In der freien Szene wird ja mit relativ wenig Geld viel bewegt. Dann die Einführung eines Restitutionsgesetzes für Raubkunst. Eine Debatte, die auch schon seit vielen Jahren geführt wird. Außerdem eine Bundestags-Enquete-Kommission, Demokratiebewusstsein durch Erinnerung an Diktatur. Und, das wird auch alle Freunde der Leipziger Buchmesse freuen, die ja gerade stattfindet, eine strukturelle Förderung von Buchverlagen, gerade kleinere und mittlere Verlage, die ja große Schwierigkeiten haben, dass das tatsächlich strukturell gefördert wird. Auch auffällig.
Also unterm Strich könnte man sagen, es finden sich mehr Kontinuitäten zur Ära Claudia Roth als Gegenvorschläge?
Es finden sich einige Kontinuitäten, aber auch vieles wird hinterfragt. Also es gibt ja so eine Formulierung zum Beispiel, was den Kulturpass für Jugendliche angeht. Das war ja so ein Lieblingsprojekt von Claudia Roth, was sie ständig betont. Also das ist ja dieses Budget, was Jugendliche bekommen nach den Entbehrungen der Corona-Pandemie. Und da heißt es, dass dieser Kulturpass geprüft wird, ob das fortgeführt wird oder nicht. Und wenn etwas geprüft wird, ist das schon eine gewisse Distanzierung. Denn die Frage ist, ob tatsächlich dafür das Budget dann weiter da sein wird zum Beispiel. Beispiel. Ja, ansonsten, was Erinnerungskultur angeht, da ist Claudia Roth ja nicht allzu viel gelungen. Da gab es ein Papier, was dann wieder zurückgezogen wurde. Streit mit Gedenkstätten. Das wird eine große Aufgabe sein für den nächsten Kulturstaatsminister, die nächste Kulturstaatsministerin. Man spürt wenige Kontinuitäten eigentlich von Claudia Roth.
Wladimir Balzer über die Kultur in den Koalitionsverhandlungen. Herzlichen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der kommenden Woche berät die UNESCO über Neuaufnahmen in das Weltdokumentenerbe, das sogenannte Gedächtnis der Menschheit. Seit heute ist klar, mit welchen Vorschlägen Deutschland sich beteiligt. Es handelt sich um die im Deutschen Röntgenmuseum in Remscheid aufbewahrten Röntgenbilder von Wilhelm Konrad Röntgen und die Münchner Handschrift des mittelalterlichen babylonischen Talmuds. Zusammen mit der Schweiz möchte Deutschland auch den literarischen Nachlass von Friedrich Nietzsche in die Sammlung bringen. Darüber hinaus ist die Bundesrepublik an einer internationalen Nominierung beteiligt. Dabei geht es um Zeichnungen und Schriften von Kindern und Jugendlichen in Kriegszeiten in Europa, die zwischen 1914 und 1950 entstanden sind. Die weltweite Produktion von Serien ist drastisch zurückgegangen. Im Boomjahr 2022, mitten in der Corona-Pandemie, wurden weltweit pro Quartal 777 neue Serien in Auftrag gegeben. Im vergangenen Jahr 25% weniger. Das hat ein Londoner Marktforschungsunternehmen auf Europas größtem Fernsehserienfestival Series Mania in Lille vorgerechnet. Gespart wird vor allem bei Science-Fiction-Serien und bei Eigenproduktionen für das Kinderfernsehen. Produziert werden vorrangig Krimis und Thriller. Sie machen in Europa inzwischen fast ein Drittel des Programms aus. Ein weiteres Ergebnis: Die öffentlich-rechtlichen Sender spielen als Auftraggeber eine immer größere Rolle. Mittlerweile stammen 55% aller Serienproduktionen in Europa von ihnen. Die politischen Veränderungen in den USA wirken sich bereits aus. Der Bereichsleiter Drama beim ZDF Franke sagte, Studios und Plattformen agieren vorsichtiger und entschärfen brisante Inhalte. Er sieht darin eine Chance für Europa, weil es sich bei politisch oder kulturell schwierigen Themen vom US-Mainstream abheben kann. So könne der alte Kontinent für amerikanische Kreative eine gute Alternative sein. Im Missbrauchsprozess gegen den französischen Schauspieler Gérard Depardieu hat die Staatsanwaltschaft 18 Monate Haft auf Bewährung gefordert. Es habe sich eindeutig um sexuelle Übergriffe gehandelt, sagte der zuständige Staatsanwalt. Der Angeklagte habe die niedrige soziale Stellung der gegen ihn klagenden Frauen und seinen Status als Schauspielstar ausgenutzt. Das Urteil soll erst in einigen Monaten verkündet werden. Zwei Frauen werfen Depardieu vor, sie bei Dreharbeiten in einer Pariser Wohnung 2021 unsittlich berührt zu haben. Es ist das erste Missbrauchsverfahren gegen den Schauspieler. Insgesamt haben etwa 20 Frauen öffentlich Missbrauchsvorwürfe erhoben.
Die Festnahme, Amtsenthebung und Verhaftung des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu in der vergangenen Woche haben die Türkei aufgewühlt. Hunderttausende Menschen protestierten in den vergangenen Tagen auf den Straßen des Landes. Vorneweg waren dabei Studentinnen und Studenten. Fast 2000 Menschen wurden seit Beginn der Demonstrationen festgenommen. Doch die Studierenden wollen sich nicht einschüchtern lassen. Und inzwischen gehen die türkischen Behörden mit zunehmender Härte auch gegen Medien vor, die über die Massenproteste berichten. Gegen den oppositionellen Fernsehsender Sözcü TV zum Beispiel ist ein 10-tägiges Sendeverbot verhängt worden. Die Angst vor Repressionen ist auch unter türkischen Künstlerinnen und Künstlern da. Aber inzwischen wagen einige trotzdem den Protest. Susanne Güsten berichtet aus der Türkei.
Der Pianist und Komponist Fazıl Say ist, wie so oft, der erste Künstler, der die Proteste in der Türkei kulturell verarbeitet. Seine Vertonung eines Gedichts von Nazım Hikmet hat er mit Bildern von den Schuhen unterlegt, die Demonstrierende bei Protesten gegen die Festnahme von İmamoğlu auf der Flucht vor Wasserwerfern und Tränengas verloren haben. Mit den Schnürsenkeln hat jemand die Schuhe säuberlich an einem Polizeigitter aufgehängt, falls die Besitzer zurückkommen, um sie zu suchen. Das Video ist am Mittwoch in den sozialen Medien erschienen. Auf welchen Wegen haben meine Schuhe mich getragen, heißt es in dem Gedicht von Nazım Hikmet, das die deutsch-türkische Jazzmusikerin Şule Tuna dazu singt. Mein Heimatland heißt es und ist eines der bekanntesten Werke des großen Dichters. Eine Woche nach der Festnahme von Imam Olu hat Fazıl Say dieses Video veröffentlicht. Lange hat es diesmal gedauert, bis die geschockte Kulturszene sich zu Reaktionen durchringen konnte. Entsetztes Schweigen war tagelang alles, was von Künstlern und Künstlerinnen zu vernehmen war. Zu offensichtlich die Gefahr, vor Morgengrauen von der Polizei aus dem Bett geholt und verhaftet zu werden, wie es vielen mutigen Studierenden und Journalisten widerfahren ist. Als am dritten Tag nach der Festnahme eine Abordnung von Theaterschauspielern zu einem Solidaritätsbesuch in das Rathaus von Istanbul kommt, hört sich das so an. Keine Protesterklärung, keine Sprechchöre. Schweigend schritten die Schauspieler und Schauspielerinnen an den Fernsehkameras und Mikrofonen vorbei. Als erste aus der Kulturszene protestiert öffentlich die Popsängerin Seren Serengil, die auch als Film- und Fernsehschauspielerin bekannt ist. In einem Video in den sozialen Medien wendet sich Serengil direkt an die türkische Regierung, die alle Proteste verboten hat. Nichts dürfen wir, alles ist verboten. Ihr verbietet uns, auf die Straße zu gehen. Ihr verbietet uns, öffentlich unsere Meinung zu sagen. Ihr drosselt die sozialen Medien. Ihr stoppt sogar die U-Bahn, damit wir nicht demonstrieren. Und dann behauptet ihr, wir seien frei. Ihr sei schon klar, dass sie jetzt weniger Rollen bei den Fernsehsendern bekommen werde, sagt Serengil. Aber irgendjemand müsse es ja sagen. Ja, viele Künstler schweigen, viele Wirtschaftsvertreter schweigen, viele Sportler schweigen. Glaubt ihr denn, dass sie schweigen, weil sie euch zustimmen? Nein, sie schweigen, weil sie Angst haben. Angesichts solcher Vorstöße und der Massenproteste von Studenten auf den Straßen fassen sich inzwischen auch andere Künstlerinnen und Künstler ein Herz und unterschreiben zumindest gemeinsame Protesterklärungen. Eine Gruppe von Schriftstellern und Schriftstellerinnen hat es sogar gewagt, ihr Protestschreiben öffentlich vorzutragen. Hier ihre Sprecherin, die Romanautorin Ayfer Tunç. Die Jugend und das Volk protestieren auf der Straße zu Recht gegen anhaltendes Unrecht und Ungerechtigkeit. Als Literaten der Türkei werden wir zu diesem undemokratischen Vorgehen nicht schweigen. Wir gehen auch auf die Straße und sagen Nein zu diesem Unrecht. Recht und Gerechtigkeit, skandieren die Schriftsteller und Schriftstellerinnen anschließend. Unterzeichnet haben ihre Erklärung 190 Literaten, darunter Zülfü Livaneli, Oya Bayda und Muratan Mungan. Eine weitere Protesterklärung der Kulturszene wurde von knapp 600 Schauspielern und Intellektuellen unterschrieben. Doch ins Rampenlicht wagen sich angesichts der Repressionen immer weniger Künstler.
Auschwitz steht wie kein anderer Ort für die Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten. 190 Hektar umfassen die Lager Auschwitz und Birkenau. Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers am 27.01. dieses Jahres hat das Internationale Auschwitz-Komitee den Fotografen Jürgen Teller damit beauftragt, den deutschen Mordkomplex noch einmal neu ins Bild zu nehmen. Teller ist vor allem berühmt für seine pointiert realistische und spielerische Fotografie im Bereich Mode. Wie passt das mit dem Vernichtungslager Auschwitz zusammen? Linda Schildbach hat Jürgen Teller in Göttingen getroffen. Dort hat heute Abend im Kunsthaus die Ausstellung zu seinem Fotoband eröffnet. Sie heißt Auschwitz-Birkenau.
Ich war natürlich auch sehr nervös, bevor ich da hingefahren bin, wie ich das jetzt mache und ob da überhaupt was zu machen ist. Weil man denkt, man kennt ja alles schon. Und ich wollte auf jeden Fall kein so ein Coffee-Table-Buch machen mit irgendwelchen Glanz.
4 Nächte und 3 Tage verbringt Jürgen Teller im Dezember in Auschwitz, Birkenau und der ansässigen Jugendbegegnungsstätte. Gemeinsam mit Christoph Häubner, dem Vizepräsidenten des Internationalen Auschwitz-Komitees, und seinem Verleger Gerhard Steidl geht er durch die Überreste der deutschen Todesfabrik. Teller fängt mit der Kamera alles ein, was er sieht. Seinen Besuch von Anfang bis Ende. So beginnt das Buch nicht etwa mit dem Tor Arbeit macht frei oder einer Großaufnahme des KZs, sondern mit seinem Blick aus dem Fenster der Begegnungsstätte auf eine kahle Trauerweide.
Ich fand auch wichtig, dass du fast erdrückt wirst von dieser ganzen Menge von Fotos. Das sind 820 Fotos und ich habe mir natürlich was dabei gedacht. Ne? Wenn du dieses Buch oder diese Ausstellung anschaust, du kriegst fast mehr mit, als wenn du selber dort bist. Weil du wirklich gezwungen bist, nochmal drauf zu schauen und nochmal drauf zu schauen und dir Gedanken zu machen.
Auschwitz im Hier und Heute zu dokumentieren, sei nötig gewesen, sagt Verleger Gerhard Steidl. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Christoph Häubner, beide leisteten in den 70er Jahren Freiwilligenarbeit in Auschwitz, habe er festgestellt,
dass die Bildbände zu dem Komplex Auschwitz-Birkenau, aber auch anderen Gedenkstätten eigentlich nicht mehr in die Zeit passen. Die Fotos sind vor zig Jahren aufgenommen worden. Und da haben wir nachgedacht, mit wem man eigentlich ein neues Auschwitz-Birkenau-Fotobuch machen kann.
Die Idee, jemanden aus einem anderen Bereich als der klassischen Dokumentarfotografie zu nehmen, kam durch einen Blick in die Vergangenheit. Die Befreiung des KZ Buchenwalds fotografierte Lee Miller. Und bevor sie Kriegsfotografin wurde, arbeitete Miller im Bereich der Mode. Steidl?
Diese Foto habe ich mir auch mal angesehen in einem Archiv in Toronto und dann war ich mir sicher, dass das mit Jürgen Teller sehr gut funktioniert, weil ich ihn auch als einen politisch interessierten Menschen kenne.
Jürgen Teller hatte freie Hand. Gesetzt wurde nur die Jahreszeit. Auschwitz sollte im Winter fotografiert werden, wenn das Sonnenlicht kühl ist.
Und ich habe Jürgen Teller dabei beobachtet und mir war so, als ob er ein Storyboard für einen Film anlegt.
Im Kunsthaus Göttingen sind die rund 800 Bilder auf 3 Etagen und Augenhöhe gehängt, ganz dem Buch in Format und Anordnung folgend. Es ist, als würde man durch die Ausstellung das Buch betreten und wiederum Auschwitz durch Tellers Augen sehen. Wieder neu entdecken, was man zu kennen glaubte. Die Gleise, Baracken, Wachtürme und Zäune, Details wie Rohre und Düsen in den Gaskammern, kleine Botschaften von KZ-Häftlingen auf Ziegelsteinen geritzt oder auch Abdrücke, die Menschen an den Türen der Einzelhaftzellen hinterlassen haben.
Und es ist alles so aschgrau, diese Farbe, ja, das war wahnsinnig deprimierend.
Jürgen Teller setzt nicht in Szene, er dokumentiert. Auch die Natur und moderne Details wie Rauchmelder, Busse, Postkarten, Besuchergruppen.
Und das ist der zweite Raum?
Und plötzlich fällt einem beim bekannten gusseisernen Schriftzug »Arbeit macht frei« auf. Das B steht auf dem Kopf. Die Häftlinge, die das Zeichen anfertigen mussten, hinterließen so ein Zeichen des Widerstandes und der Warnung an Neuankömmlinge.
Hier sieht man es ja, ne? Dieses Arbeit, wo das B rumgedreht ist.
Kunst, die in Auschwitz damals heimlich oder im Nachhinein entstanden ist, fotografiert Teller immer wieder. Ob von Gerhard Richter oder inhaftierten Kindern.
Die haben gezeichnet, was sie gesehen haben. Und das war in dem Archiv noch erhalten. Und diese israelische Künstlerin hat das dann an die Wände eins zu eins so gemalt.
Die Welt der Opfer und Täter festzuhalten, geht keineswegs spurlos am Fotografen vorbei. Auch in der Ausstellung nicht. Etwa über ein Dutzend Fotos zeigen das Buch der Namen, eine 2 Meter hohe und 14 Meter lange Skulptur, in der die Namen und Daten von 4 Millionen jüdischen Opfern der Shoah aufgelistet sind.
Da sind unheimlich viele Teller ermordet worden. Habe ich hier totale Gänsehaut bekommen. Also es war wirklich, das ganze Erlebnis war wirklich, it kind of changed my life, being there and working on this project.
Sagt Jürgen Teller, der in London lebt. Auschwitz sehen tut in der Seele weh. Dass seine Fotografien das transportieren, ist die Kunst Jürgen Tellers. Typisch ist auch das letzte Foto. Ein grünes Auto, das Essen liefert und vor dem KZ parkt. Typisch Teller. Realistisch und unkonventionell. Auschwitz im Hier und Jetzt.
Linda Schildbach hat Jürgen Teller in Göttingen getroffen. Die Ausstellung Auschwitz-Birkenau ist noch bis zum 1. Juni zu sehen. Und der gleichnamige Fotoband ist im Steidl Verlag erschienen. 18 Monate Haft fordert die Staatsanwaltschaft im Missbrauchsprozess gegen den Schauspieler Gérard Depardieu. Auch darum geht's jetzt in der Kulturpresseschau mit Lotta Wieden.
Ein Idol wird gestürzt, nicht das System, schreibt der Berliner Tagesspiegel über den in Paris eröffneten Prozess gegen Frankreichs einstigen Superstar Gérard Depardieu. Es stimme zwar, dass viele der einstigen Depardieu-Unterstützer inzwischen verstummt sind, darunter auch Emmanuel Macron, doch von diesem erneuten, jetzt aber wirklich Moment nach der lange ausgesessenen MeToo-Debatte in Frankreich habe es in der jüngsten Vergangenheit schon zu viele gegeben, stets ohne langfristige Konsequenzen, so Tagesspiegel-Autor Andreas Busche. Folgenlos bleibt vorerst auch das Teilen militärischer Informationen auf dem Messenger-Dienst Signal für eine Gruppe amerikanischer Spitzenpolitiker. Sie erinnern sich? Eine Faust, ein angespannter Bizeps, eine USA-Flagge und eine Flamme. Das waren Emojis, mit denen höchste Trump-Vertraute die tödlichen Luftangriffe der US-Streitkräfte am 15. März im Jemen feierten. Man denkt beim Bizeps-Emoji, schreibt Marc Baumann in der Süddeutschen Zeitung, wohl direkt an junge Männer oder eher noch Jungs, die im Internet und sonst im Leben unbedingt stark und gefährlich wirken wollen. Aber, so Baumann, Teenagern eine derart stumpfe Emoji-Auswahl zu unterstellen, haben sie nicht verdient. Dies zeige etwa die neue Netflix-Serie Adolescence. Sie erzählt von einem 13-jährigen Jungen, der beschuldigt wird, seine Mitschülerin umgebracht zu haben. In Folge 2 der Serie gibt es eine Szene, die gerade aufgeregt von der India Times über die Cosmopolitan bis zu den Manchester Evening News diskutiert wird. Der Sohn des ermittelnden Polizisten erklärt seinem Vater darin, warum der die Instagram-Kommentare des Mordopfers an den vermeintlichen Mörder komplett falsch versteht. Das Mädchen hatte dem Jungen unter anderem folgende Emojis geschickt: eine brennende Dynamitstange, eine rote Pille, drei Kidneybohnen. Was das genau bedeutet, lesen Sie bitte selbst. Hier nur so viel. Emoji-Codes werden in Deutschland unter anderem an der Ruhr-Universität Bochum erforscht. SZ-Autor Baumann empfiehlt alternativ: Fragen Sie einen Teenager Ihres Vertrauens. Apropos Vertrauen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert eine Studie, die kurz zusammengefasst Folgendes besagt: In der Erde zu buddeln hat sich evolutionär gesehen als Überlebensstrategie bewährt. Je widriger die Bedingungen, desto besser stehen Arten da, die sich unter der Erde aufhalten, wie etwa die in Ostafrika beheimateten Nacktmulle. Fazit der FAZ: Da unten ist es vielleicht dunkel, eng und fad, es ist aber auch geschützt und das Durcheinander der Welt da oben weit weg. Wie man ein großes Durcheinander, beispielsweise das auf der Leipziger Buchmesse, gelassen durchsteht, trotz hungrigen Magens, eines bedrohlich vielseitigen Eröffnungsprogramms inklusive Orchestermusik und neuen Redebeiträgen, lässt sich von Bernhard Heckler in der Süddeutschen Zeitung lernen. Das Geheimnis scheint in einer gewissen Offenheit für scheinbar Nebensächliches zu liegen. Heckler schreibt: Die norwegische Kulturministerin Lubna Jaffari ruft schließlich das Motto der diesjährigen Buchmesse aus: Traum im Frühling. Als nächstes kommt das Orchester. Die Musiker nehmen in unaufdringlicher Demut ihren Platz ein. Sie beherrschen virtuos ihre Instrumente. Alles daran ist diffus berührend. Ein Orchester habe zwar nicht unmittelbar etwas mit dem Wert einer Demokratie zu tun, aber die dargebotene Musik sei genau wie die zuvor phrasenreich zelebrierte Staatsform eine besonders schöne Errungenschaft des Humanismus. Hinten links steht ein Triangelspieler. Ungefähr 5-mal während des musikalischen Zwischenstücks betätigt er seinen Schlägel. Sonst völlig bewegungslos, während die Geigerinnen und Geiger sich synchron zu den Tonleitern biegen, als wären ihre Körper Verlängerung ihrer Klänge. Dass dieser Mann sich ausgerechnet dieses maximal unglamouröse Instrument ausgesucht und es zu so niedrigschwelliger Meisterschaft gebracht hat, bricht einem das Herz. Bernhard Heckler in der Süddeutschen Zeitung. Und wenn Sie solche, Zitat, herzzerreißenden Minimomente auch nicht beglücken können, machen Sie es vielleicht besser wie die Nacktmulle. Ziehen Sie sich unter die Erde zurück, bis die Zeiten wieder besser sind.
Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.